Wir sind heute verbunden mit vielen Gemeinden, die das Schicksal ihrer Glaubensgeschwister auf sich nehmen, in anderen Ländern der Welt, die diesen Sonntag der verfolgten Kirche, sagte man, früher begehen, Gebetstag für die Verfolgten dieser Welt, für die verfolgten Christen, für Menschen, die Jesus nachfolgen und aus diesem Grund Verfolgung erleiden. Und diese Predigt wird sich in zwei Teile gliedern. Der erste Teil ist länger als der zweite, schon mal angekündigt. Und der erste Teil steht unter einem Satz, den Paulus geschrieben hat an Timotheus. Er hat ja Briefe geschrieben an verschiedene Gemeinden in der damaligen bekannten Welt, christliche Gemeinden, aber auch an Einzelpersonen, und einer davon war Timotheus. Und dieser Satz, um den es jetzt gehen soll, heißt: Alle, die in der Nachfolge von Jesus leben wollen, müssen Verfolgung erleiden. Alle, die in der Nachfolge von Jesus leben wollen, müssen Verfolgung erleiden. Und ich finde, dass dieser Satz zweifach irritierend ist. Irritierend erstens, weil man sich natürlich fragt, warum bewahrt Gott diese Menschen nicht davor, vor dieser Verfolgung? Und zweitens, wieso betrifft mich das dann eigentlich nicht? Wenn doch alle Menschen von Verfolgung betroffen sein müssen, die Jesus folgen. Also lasst uns mal versuchen, so ein bisschen Antworten auf diese Fragen zu finden. Die erste Frage: Warum bewahrt Gott die Menschen nicht vor dieser Verfolgung? Das ist ja die alte Frage: Warum lässt Gott das zu? Mit diesem Thema haben wir uns merkwürdigerweise in den letzten Monaten einige Male hier im Gottesdienst beschäftigt. Und vielleicht ist das ein wichtiges Thema für unsere Gemeinde, wie auch immer. Was kann man also dazu sagen? Warum lässt Gott es zu? Warum geschieht so etwas? Und wir müssen uns wieder in Erinnerung rufen, dass diese Welt, in der wir leben, unter dem Einfluss des sogenannten Fürsten dieser Welt steht. Dieser Begriff Fürst der Welt stammt aus der Bibel. Und Fürst bedeutet ja, dass da jemand ist, der tatsächlich auch Macht hat, der etwas bewirken kann. Ein Geistwesen, wie Gott auch, oder Engel, das wir also nicht sehen, und dass Gott feindlich ist, Fürst dieser Welt. Und das heißt, dass Gottes Herrschaft, die er ja hat, noch nicht richtig offenbar geworden ist. Gott hält das sozusagen noch zurück und lässt diesen Fürsten der Welt gewähren. In seiner Souveränität tut oder lässt Gott Dinge, die er für richtig hält. Und das ist für uns eigentlich zu hoch. Wir können das nicht beurteilen. Wir können es nur beobachten und manchmal hinnehmen, erleiden. Aber Gott tut in seiner Souveränität, was er für richtig hält oder lässt geschehen, wo wir sagen, warum? Und auf dieses Warum aber gibt es keine Antwort. Dieser Fürst der Welt hasst Gott und will seine Nachfolger, die Nachfolger Jesu, quälen und vielleicht sogar dem Glauben wieder abspenstig machen. Und er benutzt dafür verschiedene Methoden, vor allem durch Menschen. Und ich möchte drei dieser Methoden nochmal plastisch zu machen. Da ist zum einen die Verfolgung durch Familie oder Dorfgemeinschaft, also engste soziale Gemeinschaft. Es gibt ja Gesellschaften in dieser Welt, wo Familie noch funktioniert, wo Familien noch zusammenhalten. Und viele Menschen in unserer westlichen Welt sehnen sich danach, so müsste es bei uns auch sein. Das ist ja eigentlich was Gutes. Oder wenn eben in einer Dorfgemeinschaft die Leute wirklich zusammenhalten, aufeinander Acht geben, einander beistehen. Aber es geschieht eben in manchen Ländern tatsächlich, wenn jemand ausbricht und Christ wird, dass diesem Menschen plötzlich nicht mehr die Liebe gilt, sondern Hass und Verfolgung selbst durch seine engsten Familienmitglieder. Bedrohung bis hin zum Tod. Und da muss man sich fragen, ist das eigentlich wirklich Liebe, die da vorherrscht? Oder ist es nicht eigentlich Selbstliebe? Ist es nicht Scham oder Angst vielleicht vor Götzen oder Göttern, von denen man befürchtet, dass sie dann zornig werden, wenn einer nicht mehr mitmacht bei den religiösen Riten? Eine Methode, Verfolgung durch den engsten sozialen Umkreis. Aber es gibt auch allgemeinen Hass auf Christen in einigen Ländern. Es sind vor allem muslimische Länder, so viel ich weiß. Länder, in denen Christen einfach minderwertig sind. Und da wird berichtet, dass Mädchen, Töchter aus christlichen Familien entführt werden, zwangsverheiratet werden. Dass Christen Unrecht getan wird in Eigentumsangelegenheiten, dass ihnen Land weggenommen wird, Häuser weggenommen werden. Ein Schicksal übrigens, das die Christen mit den Juden teilen. Schon seit Jahrhunderten sind immer die Juden diejenigen, die dran schuld sind. Auf die kann man immer zeigen, wenn die Pest ausgebrochen war oder wenn Hungersnöte sind oder sonst was. Die Juden, die sind immer dran schuld und die Leute glauben es auch immer. Oder eben Christen. Aber es wird drittens auch politisch gebraucht. Also es ist oftmals in Diktaturen, die sich dann berufen, entweder auf eine Ideologie oder eben auf eine Religion. Und sagen, wir sind alle Muslime oder wir sind alle Hindus. Und wer dann nicht mitmacht, der gehört nicht zu uns, der ist böse, der ist falsch, den müssen wir bekämpfen. Und so kommt es, dass in Indien zum Beispiel auch Muslime, nicht nur Christen, auch Muslime Verfolgung erleiden. Oder in China. Die Uiguren kommen ja immer mal in Nachrichten. Das ist ein Volksstamm, der vor allem muslimisch ist. Und diese uigurischen Muslime werden durch das kommunistische Regime in China verfolgt. Aber die uigurischen Muslime wiederum verfolgen die paar Christen, die es unter ihnen gibt. Durcheinanderwerfung. Und Gott in seiner Souveränität lässt all das geschehen. Und wenn man Gott sozusagen auf unser menschliches Niveau ziehen möchte, könnte man sagen, Gott denkt in Jahrhunderten, Jahrtausenden und das ist uns zu hoch. Da können wir nicht mit, wir können es nicht verstehen. Was unser Auftrag ist, dass wir uns als wahre Nachfolger erweisen, Nachfolger Jesu Christi. Dass wir lernen, ihm immer mehr zu vertrauen, aus seiner Kraft zu leben und darin treu zu bleiben. Dass wir unsere Feinde nicht hassen und nicht verfluchen, die uns verfolgen, sondern sie lieben und segnen, wie Jesus gesagt hat. Und es gibt noch einen anderen Aspekt. Wir als Christen sind ja Nachfolger von Jesus. Und Jesus, wenn man sein Leben betrachtet, hat nicht viel Schönes erlebt in dieser Welt. Vor allem in diesen letzten 3 Jahren, als er tatsächlich als Sohn Gottes aufgetreten ist. Viel Widerstand, viel Unverständnis, viel Anfeindungen, Drohungen. Also, dass Jesus mit dem Tod bedroht ist, das war ja nicht nur dann ganz am Ende, als er tatsächlich gestorben ist. Das Johannes berichtet zum Beispiel, dass die Juden nach einer Diskussion Steine aufgehoben haben, um sie auf ihn zu werfen. Aber seine Stunde war noch nicht gekommen und er konnte sich verbergen und entkommen. Jesus war mehrfach mit dem Tod bedroht. Und da brauchen wir uns eigentlich nicht zu wundern, wenn wir als Nachfolger in ähnliche Situationen kommen. Denn wir folgen ja seinem Leben und seinem Wesen nach. Das ist nicht schön, das ist nicht das, was wir wollen, aber es ist für viele Menschen in dieser Welt Realität. Die Nachfolger von Jesus eilen nicht von Sieg zu Sieg, wie das früher so schön genannt wurde, sondern sie haben oftmals Schweres durchzustehen und dabei auch fremde Not sich zu eigen zu machen und denen beizustehen, denen es auch oder vielleicht noch schlechter geht als ihnen selbst. Soweit keine Antwort auf die Frage, warum lässt Gott das zu? Die zweite Frage, die sich aufgrund dieses Satzes von Paulus stellt, alle, die in der Nachfolge von Jesus leben wollen, müssen Verfolgung erleiden, ist, wieso betrifft mich das dann nicht? Also, es kann natürlich sein, dass man jemand eine dumme Bemerkung macht oder vielleicht hat sogar mancher das erlebt, in der Familie angegriffen zu werden oder zumindest Unverständnis zu erleiden. Das mag sein. Mancher hat auch in der DDR tatsächlich richtig Schwierigkeiten bekommen. Aber ich würde sagen, das ist in den meisten Fällen nichts gegenüber dem, wovon wir heute noch hören werden und was viele Menschen täglich erleiden. Warum betrifft uns das also eigentlich nicht? Sind wir dann schlechte Nachfolger? Sind wir es nicht wert, verfolgt zu werden? Das glaube ich nicht. Denn wie so oft bei Aussagen der Bibel, sind sie zwar richtig, aber das Gegenteil ist auch wahr. Zum Beispiel, lasst uns denken an die Gemeinde in Jerusalem, die allererste Gemeinde, die ersten Christen, die da zusammengekommen waren, von denen wird geschrieben, dass sie anerkannt waren und beliebt beim ganzen Volk, auch bei denen, die keine Christen waren. Das gibt's auch. Es ist beides in Gottes Hand. Und wir sind in dieser glücklichen Situation, dass wir eigentlich keine Verfolgung zu erdulden haben. Aber wir wissen nicht, wie lange es noch so sein wird. Wir sind privilegiert. Wir leben in einem reichen Land. Wir leben in einer Demokratie. Wir haben Religionsfreiheit. Und das bedeutet aber auch Verantwortung. Das heißt, dass wir aufgerufen sind, Hilfe zu leisten, materielle Hilfe, durch Spenden zum Beispiel. Und wir haben ja kürzlich erst hier eine ganze Ladung von Hilfspaketen eingepackt. Das war nicht gerade für verfolgte Christen, aber eben auch für arme Menschen. Und das ist ein Teil unserer Verantwortung, denen zu helfen, denen es schlecht geht, schlechter als uns selbst. Und es ist unsere Verantwortung, im Gebet für die einzutreten, die unter Verfolgung leiden. Fremdes Leid auf uns zu nehmen, quasi mitzuleiden, aber nicht, um darunter zusammenzubrechen und zu sagen, ach, wie schlecht ist die Welt, sondern quasi stellvertretend oder gemeinsam mit diesen Geschwistern diese Not, diese Last vor Gott abzuladen. Denn tatsächlich hat der Fürst dieser Welt Macht, aber Gott handelt auch. Gott ist stärker als er. Gott handelt auch. Er befreit und er stärkt und er tröstet und er heilt. Das geschieht auch. Und das ist unsere Hoffnung. Und Gott handelt zum Beispiel auch durch diesen Verein, diese Organisation Open Doors. Da bekommen Menschen eine neue Heimat, die aus ihrem Dorf vielleicht fliehen mussten. Und sie bekommen Hilfe zur Selbsthilfe, wird das genannt, also eine neue Lebensgrundlage. Oder es werden vielleicht Anwälte bezahlt. Es gibt Schulungen und vielfältige Ermutigungen. Davon werden wir heute noch was hören. Und wir haben die Verantwortung, mit diesen Geschwistern zusammen vor Gott einzustehen, aber auch diese Freiheit nicht zu missbrauchen und nicht lau zu werden in unserer Nachfolge. Das gehört zu unserer Verantwortung. Das ist der erste Teil dieser Predigt gewesen. Der zweite Teil steht wiederum unter einem Satz, den Paulus geschrieben hat, und zwar im Brief an die Gemeinde in Rom. Da hat er geschrieben, das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken. Da hat er Stellung genommen zu einer Auseinandersetzung, was ist eigentlich erlaubt im Leben als Christ und was ist nicht erlaubt. Und Paulus schreibt, das ist da alles Quatsch. Essen und Trinken spielt da keine große Rolle, was man essen darf oder nicht, sondern das Reich Gottes besteht in Gemeinschaft mit Gott und Friede und Freude im Heiligen Geist. Warum tun Menschen sich das an? Sie könnten im Frieden leben, in ihrer Familie oder halbwegs in Ruhe gelassen vom Staat, aber sie wenden sich ab von dem, was üblich ist, und sie werden Christen, Nachfolger von Jesus, obwohl sie wissen, welche Konsequenzen sie daraufhin möglicherweise tragen müssen. Warum tun Menschen sich das an? Das Reich Gottes besteht in Gemeinschaft mit Gott und Friede und Freude. Und sie merken, dass der Gewinn, den sie von der Nachfolge Jesu haben, größer ist als das Leiden, das möglicherweise auf sie zukommt. Und das sage nicht ich, als jemand, der nicht weiß, was Verfolgung ist, sondern das sagen diese Menschen, die das in großer Anzahl tun, die sich abwenden von ihrem alten Leben, sich zu Jesus hinwenden lassen, sich Gemeinschaft mit Gott schenken lassen, Freude und Frieden, und die wissen, das ist mehr und das ist besser als das, was ich bisher hatte, und das überwiegt alles Leiden der Verfolgung. Und da ist ja noch nicht mal bei diesem Satz hier von der Ewigkeitshoffnung die Rede. Es gibt ja noch viel mehr. Ich hätte ja unzählige andere Stellen auch zitieren können aus der Bibel. Ich habe eben mich für diese eine entschieden. Und das, was Gott schenkt, überwiegt das Leiden, was durch Verfolgung entsteht. Und Menschen nehmen das in Kauf. Diskriminierung, Ausgrenzung, Schläge, Ungerechtigkeiten, Kerker, Folter und Tod. Aber die Gemeinschaft mit Gott, Frieden und Freude sind besser als klein beizugeben. Und ich verneige mich vor jedem Menschen, der in solchen Situationen standhaft bleibt. Und ich blicke voller Hochachtung auf diese Menschen, diese unsere Geschwister. Und diese Geschwister können uns ein Ansporn sein, in unserer Nachfolge fest zu bleiben und nicht lau zu werden. Amen.
Es soll jetzt um den Iran gehen. Vielleicht erinnert ihr euch daran, es gab im letzten Jahr, glaube ich, sehr viel zu sehen und zu hören von dieser Frau, die ihren Schleier abgelegt hat. Und da gab es dieses Motto, Frau, Leben, Freiheit. Seit September 22 sind viele Menschen im Iran auf die Straße gegangen, um dagegen zu protestieren, wie der Staat die eigene Bevölkerung unterdrückt. Seit der Islamischen Revolution 1979 ist der Iran ein islamischer Gottesstaat, in dem die Scharia, das islamische Recht, konsequent umgesetzt wird. Aber viele Iraner wünschen sich ein Ende dieses Systems. Die Menschen sind enttäuscht davon, wie sich das Land nach der Islamischen Revolution entwickelt hat. Ein großer Teil hat sich vom Islam distanziert und Zehntausende sind zum Glauben an Jesus Christus gekommen. Von der Regierung werden diese Christen als Staatsfeinde betrachtet und verfolgt. Wir sehen jetzt ein kurzes Video darüber, was unsere Glaubensgeschwister im Iran erleben.
Es ist nicht zu übersehen. Die Regierung des Iran ist stolz auf die Staatsreligion, den Islam. Ein Wächterrat und die Revolutionsgarden Sepah stellen sicher, dass der Islam das leitende Prinzip der Islamischen Republik ist. Doch große Teile der Bevölkerung sind enttäuscht. Sie wenden sich vom strikt islamischen Kurs der Mullahs, den islamischen Religionslehrern, ab und suchen nach Alternativen. Der Staat sieht Christen, die ihren Glauben an andere weitergeben, und Muslime, die Christen werden, als ernsthafte Bedrohung der nationalen Sicherheit. Darum werden die wenigen offiziell anerkannten Kirchen überwacht. Sie dürfen keine Gottesdienste auf Persisch feiern und schon gar nicht Konvertiten aufnehmen. Nach der Covid-19-Pandemie wurden alle 4 verbliebenen farsischsprachigen Kirchen auf unbestimmte Zeit geschlossen und durften nicht wieder eröffnet werden. Experten gehen von rund 800.000 Christen im Untergrund aus. Die Angst vor den Geheimdiensten ist bei den Christen allgegenwärtig. Die Geheimpolizei führt regelmäßig Razzien durch und verhaftet Leiter von Hausgemeinden.
Ich erinnere mich, dass ich in unserer Wohnung eine kleine Gruppe Christen traf. Wir waren zu 4 oder 5. Das war unsere Hausgemeinde. Unser Pastor rief uns einige Tage vorher an und gab uns Bescheid, ob und wann wir uns treffen würden. Aber seine Nummer hatten wir nicht, aus Sicherheitsgründen. Damit wir nicht geortet werden konnten, nahmen wir vor den Treffen unsere Batterien aus den Handys. Zur Sicherheit sagten wir einander unsere richtigen Namen nicht. Auch von unserem Pastor kannten wir nur seinen Spitznamen.
Auch wenn Christen noch so gut aufpassen, stehen sie immer in der Gefahr, wegen ihres Glaubens verhaftet und gefoltert zu werden.
Eines Tages wurden ein paar Leute unserer Gruppe festgenommen. Wir anderen wurden gewarnt, wir kommen und verhaften euch. Entweder ihr findet ein gutes Plätzchen oder ihr verlasst den Iran. Wenn ein Mensch seine Heimat verlassen muss, bedeutet das, er musste sehr vieles zurücklassen, sein ganzes Leben.
Sie sperrten uns beide ein. Jeden alleine. Ich hatte große Angst. Der einzige Gedanke, der mir ein bisschen Mut gab, war mein Gedanke an Gott. Deshalb habe ich die ganze Zeit mit Gott gesprochen. Wegen der Bücher im Auto hatte ich große Angst. Es waren einfach zu viele Bücher. Und ich wusste, sie könnten mich verurteilen.
Ich weiß, Jesus war bei uns, als sie uns geschlagen und uns verhört haben. Wir spürten eine Wärme in unseren Herzen und fühlten, dass Jesus mit uns ist. Jesus selbst hat gesagt, glücklich ist, wer wegen mir verfolgt und geschlagen wird.
Mein Mann und ich beten täglich für die Iraner, für jede Stadt im Iran, für all die Straßen, in denen wir spazieren gingen, für all die Menschen, die wir kennenlernten. Wir beten für die, denen wir von Jesus erzählten. Bitte betet für diejenigen, die für den Namen Jesu Christi unter Druck sind oder im Gefängnis sitzen, dass der Tag der Freiheit bald kommt. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Jetzt zu hören ein Zeugnis von Fahad, einem iranischen Christen. Eigentlich heißt er anders, aber aus Sicherheitsgründen können wir eben seinen echten Namen nicht nennen und sein Gesicht nicht zeigen. Er war stark drogensüchtig, als er Jesus kennenlernte. Und Fahad erzählt, in dem Moment, als ich mein Leben Jesus übergab, spürte ich den Heiligen Geist in mir. Er rief in mir ein Gefühl von Freiheit und Glück hervor, das mich dazu brachte, auf der Stelle mit den Drogen aufzuhören. Für seine Familie und seine Freunde war diese plötzliche Verwandlung kaum nachzuvollziehen. Als ich zu Christus fand und begann, von ihm zu erzählen, dachten die Leute, ich hätte Drogen genommen und würde wieder irgendwelchen Quatsch erzählen. Aber das Verlangen, die gute Botschaft weiterzugeben, die sein Leben so verändert hatte, blieb bestehen. Nur wie? Die iranische Regierung betrachtete es als Gefahr für den Staat, wenn Muslime sich dem christlichen Glauben zuwenden. Deshalb geht sie entschieden gegen Christen vor, die offen über das Evangelium sprechen. Farhad war unsicher, wie sein weiterer Weg aussehen sollte und arbeitete weiterhin als Taxifahrer. Eines Tages hörte er im Auto Lobpreismusik und wurde von einem Fahrgast daraufhin angesprochen. Farhad konnte ihm als Antwort das Evangelium erklären und der Fahrgast vertraute noch während der Fahrt sein Leben Jesus an. Dies öffnete eine neue Tür in meinem Herzen und ich erkannte, ich kann die Botschaft der Erlösung den Menschen um mich herum weitergeben, sagte Farhad. Begeistert begann er zu evangelisieren, schloss sich einer Hausgemeinde an und erhielt über sie Zugang zu Bibeln und christlichem Material zum Weitergeben. Noch wusste er nicht, dass ihm die Behörden bereits auf der Spur waren. Eines Tages wurde er wegen seiner christlichen Aktivitäten verhaftet und kam ins Gefängnis. Doch auch an diesem von Angst und Schmerz geprägten Ort gab er nicht auf, sondern wandte sich an seinen Herrn. Ich fragte Jesus, was möchtest du hier von mir? Was soll ich tun? Erzählt Farhad. Bald erkannte er, dass die Gefängniszelle nicht das Ende seines Dienstes bedeutete, sondern sich nur die Umstände verändert hatten. Er traf einen Mann, der unter Schmerzen litt, und betete für ihn im Namen Jesu. Augenblicklich wurde der Mann geheilt und erzählte daraufhin anderen von dem Wunder, das er erlebt hatte. Dies führte dazu, dass mehrere Menschen auf Farhad zukamen, um mehr über Jesus zu erfahren. Während seiner Inhaftierung vertrauten insgesamt 23 Mitgefangene Jesus Christus ihr Leben an. Nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis floh Farhad mit seiner Familie aus dem Iran, um sie zu schützen. Es fiel ihm nicht leicht, seiner Heimat den Rücken zu kehren. Ich verließ das Land unter Tränen, in dem Wissen, dass die Ernte reich war, aber es nur wenige Arbeiter gab. Heute ist er Pastor in einem anderen Land. Er sagt, ich bin bereit, dem Herrn zu dienen, wohin auch immer er mich ruft. Wenn wir wissen, dass Jesus noch immer nach Jüngern sucht, um Seelen zu retten, erkennen wir, dass wir unserem Herrn damit Freude bereiten können, wenn wir das Evangelium weitergeben. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ich das lese, dann ist das so ein bisschen wie ein Bibeltext lesen. Das war vor 2000 Jahren oder so. Doch es ist jetzt Gegenwart. Gott heilt jetzt. Gott bringt Menschen dazu, ihr Leben vollkommen umzukrempeln, selbst im Gefängnis. Mich beeindruckt das sehr. Wir haben Gebetsanliegen für dieses Land Iran vorbereitet. Und ihr könnt das jetzt lesen. Und ich bitte euch, dass drei von euch aus der Gemeinde heraus zu diesen Themen beten.
Nordkorea ist die schlimmste Diktatur der Welt. In keinem Land werden die Bürger so sehr unterdrückt. Die Menschen hungern und leben in Armut. Schon im Kleinkindalter sind sie einer umfassenden Propaganda ausgesetzt. Die Regierung schottet das Land extrem ab, damit keine Informationen aus dem Ausland eindringen. Wem es doch gelingt, Bücher, Filme oder Musik ins Land zu schmuggeln, muss mit brutalen Strafen rechnen, wenn er erwischt wird. Besonders hart geht das Regime gegen Christen vor. Denn sie geben Jesus Christus den Platz als oberste Autorität in ihrem Leben. Werden Christen entdeckt, deportiert man sie und ihre Familien in Arbeitslager oder tötet sie auf der Stelle. Es ist ein Wunder, dass es unter härtester Verfolgung eine wachsende Untergrundgemeinde im Land gibt. Wir wollen jetzt ein Video sehen über unsere Geschwister in Nordkorea.
Nordkorea, ein Land mit einem gottgleichen Personenkult um den großen Führer Kim Jong-un und seine Vorgänger Kim Il-sung und Kim Jong-il. Auch wenn das Land offiziell Demokratische Volksrepublik genannt wird, so hat das totalitäre Regime ein wachsames Auge auf seine Bürger. Es gibt keine Religions- und Glaubensfreiheit und deshalb sind Christen quasi Staatsfeinde in ihrem eigenen Land.
Sie betrachten Christen als eine Bedrohung für ihre Nation, weil die Christen Gott anbeten und ihm folgen. Daher ist Nordkorea derzeit das Land mit der stärksten Verfolgung in der Welt. Wird dort jemand Christ, bedeutet das, dass er versucht, einen anderen Lebensstil zu leben als der offiziell anerkannte. Und damit stellt er sich gegen die Parteiführung und die Regierung. So sehen sie das. Man wird als politischer Verbrecher gesehen. Werden sie entdeckt und verhaftet, tötet man die Christen, ihre Eltern und ihre Kinder. Es werden also drei Generationen umgebracht oder sie kommen lebenslang in ein politisches Gefängnis.
So jagen sie allen Angst ein. Das nordkoreanische System gleicht einer Art Götzendienst. Es ist nicht erlaubt, irgendjemand anderes zu verehren als die Staatsführer. Irgendein anderes Idol zu haben als das ihre. Der christliche Glauben wird einer politischen Überzeugung gleichgesetzt. Hast du die Kirche besucht, dann verehrst und glaubst du einen anderen Gott als den ihren. Darum haben sie mir gedroht und mich mit Schlafentzug gefoltert.
Von klein auf werden Nordkoreaner damit einhergehend indoktriniert. Dadurch werden Kinder, aber auch Nachbarn und Familienmitglieder gefährliche Spitzel.
Die Untergrundkirche sagte den Gläubigen, mit niemandem über ihren Glauben zu reden. Hätte bei uns aber jemand sichere Beweise gefunden, wie zum Beispiel eine Bibel, dann wäre unsere ganze Familie in einem Straflager für politische Gefangene gelandet. Wenn sie dich einmal dorthin gebracht haben, ist es fast unmöglich, da wieder herauszukommen. In meiner Heimatstadt war ich einmal an einem solchen Ort.
Nordkoreaner, die versuchen, über China zu fliehen, sind ebenfalls großer Gefahr ausgesetzt. Die Grenzen werden stark bewacht. China schickt jeden Nordkoreaner sofort wieder zurück. Und das, obwohl das Land ein UN-Flüchtlingsabkommen unterzeichnet hat. Es wäre problemlos möglich, alle Geflüchteten ohne weitere Kosten und Mühen nach Südkorea zu schicken. Der südkoreanischen Verfassung nach sind nordkoreanische Geflüchtete sogar südkoreanische Staatsbürger. In Nordkorea werden sie als Vaterlandsverräter bestraft. Doch die Untergrundgemeinde in Nordkorea wächst weiter.
Es spornt mich an zu wissen, dass da Menschen sind, die für uns beten und sowohl geistliche als auch praktische Hilfe leisten, damit wir siegreich sein können. Ich bin Gott dankbar, dass wir durch eure Gebete an unserem Glauben festhalten können und unseren Weg mit Jesus inmitten der Verfolgung gehen können.
Ich bin so dankbar für alle, die für Nordkorea beten. Ein herzliches Dankeschön an Sie alle, die Sie für die Menschen in Nordkorea beten.
Wir hören jetzt, was uns eine nordkoreanische Christin über ihre Erfahrungen berichtet. Ihren wirklichen Namen können wir nicht nennen. Wir nennen sie Damaris. Sie erzählt: Ich entdeckte schon in der Grundschule mein sportliches Talent und wollte eine hervorragende Sportlerin werden, die dem Land Ehre macht. Dieser Traum zerplatzte später und mein Lebenstraum änderte sich. Ich wollte einen wohlhabenden und mächtigen Mann aus der Partei oder der Armee heiraten. Während meines Studiums starb der oberste Führer Kim Il-sung. Der berüchtigte, mühsame Marsch begann, bei dem Millionen von Nordkoreanern verhungerten. Unterernährung führte dazu, dass Studenten während der Vorlesungen zusammenbrachen. Die nationale Hungersnot verschlimmerte sich, und meine Mutter und ich beschlossen, das Land zu verlassen. Damaris fand einen Fluchthelfer, der sie und ihre Mutter über die Grenze führen sollte. Dazu mussten sie den Grenzfluss durchqueren. In der dafür vereinbarten Nacht war es stockdunkel. Wir hatten keine Ahnung, wo wir uns befanden und was wir tun sollten. Also mussten wir uns ganz auf die Führung des Fluchthelfers verlassen. An einer Stelle mussten wir gegen die Strömung schwimmen. Hätte der Fluchthelfer mich nicht auf halber Strecke am Arm festgehalten, hätte ich nicht überlebt. Nach minutenlangem Kampf schaffte ich es aus dem Wasser, aber ich konnte meine Mutter nirgends entdecken. Ich habe nie wieder etwas von ihr gehört. In China fand Damaris zunächst Unterschlupf bei ihrem Onkel und ihrer Tante. Sie kam mit Christen in Kontakt und begann, die Gottesdienste einer nahegelegenen Gemeinde zu besuchen. In dem Moment, als das Evangelium in mein Leben trat, folgten Schwierigkeiten. Einem meiner Cousins passte es nicht, dass ich bei meinen Verwandten wohnte, und eines Tages drohte er meinem Onkel und meiner Tante während eines Streits, dass er mich bei der Polizei verraten würde. Als sich der Familienkonflikt verschärfte, machte er seine Drohung wahr. Agenten der Regierung suchten nach mir. Gott sei Dank war ich an jenem Morgen früh in der Gemeinde und nahm an einem Gebetstreffen teil. Als ich nach Hause gehen wollte, lud mich einer der Ältesten zu einem Frühstück ein, an dem auch Gäste aus Südkorea teilnehmen würden. Wäre ich nach Hause gegangen, wäre ich festgenommen worden. Nach dem Frühstück rief mir der Älteste zu, ich solle sofort fliehen. Er sagte, dass ein Fahrzeug vor dem Gebäude geparkt habe. Er habe jemanden von der Regierung aus dem Auto steigen sehen. Ich rannte zur Hintertür der Gemeinde und ging direkt zum Haus einer der Diakonissen in der Nähe. Sie nahm mich auf und half mir zu entkommen. Die Wachen konnten mich nirgends finden, also ordneten sie an, alle Verkehrsmittel und Straßen in und aus der Region zu sperren. Ich fühlte mich wie eine Ratte in einer Falle. Die Diakonisse sagte mir, dass sie den Wasserweg nicht gesperrt hätten. Irgendwie schafften wir es, den Fluss gemeinsam zu überqueren. Wir reisten weit über die Berge und erreichten schließlich ein kleines Dorf. Sie führte mich zu einem der Gebäude, in dem sich eine Hauskirche befand. Damaris konnte schließlich aus China fliehen. Heute träumt sie davon, eines Tages in ihr Heimatland Nordkorea zurückzukehren und Jesus dort zu dienen. Viele nordkoreanische Christen haben Jesus nach ihrer Flucht in China kennengelernt. Manche von ihnen sind wieder nach Nordkorea zurückgekehrt, um das Evangelium weiterzugeben. Sie und die anderen Christen im Land sind in extremer Gefahr. Wird ihr Glaube an Jesus entdeckt, drohen ihnen Folter und Tod. Wir wollen jetzt für unsere Geschwister beten, dass Jesus sie schützt und versorgt, wie es in Psalm 33 heißt. Siehe, des Herrn Auge sieht auf alle, die ihn fürchten, die auf seine Güte hoffen, dass er ihre Seele errette vom Tod und sie am Leben erhalte in Hungersnot. Ihr seht einige der Gebetsanliegen, die uns vorgeschlagen werden. Und wir wollen es wieder so halten, dass einige von uns das Wort ergreifen, stellvertretend für alle anderen. Und wir gemeinsam vor unserem Herrn für die Geschwister in Nordkorea eintreten. Wir können beten für unsere Geschwister in der Verfolgung. Was können wir noch tun? Wir können ihnen Ermutigung zuteil werden lassen. Zum Beispiel, indem wir im Internet ein Formular ausfüllen. Es ist erlaubt, jetzt mal das Smartphone rauszuholen und diesen QR-Code zu scannen. Der wird nachher nach dem Gottesdienst aber auch nochmal an der Wand zu sehen sein. Der führt uns zu einem Formular, in dem man einen Gruß senden kann an Christen in Nordkorea. Das wird dann übersetzt und per Radio aus Südkorea nach Nordkorea übermittelt. Und stellt euch mal vor, in dieser Situation in Nordkorea hört man heimlich Radio aus Südkorea und hört in Europa, haben Leute an uns gedacht. Und der Aufwand dafür ist sehr gering. Es gibt aber noch andere Möglichkeiten. Man kann zum Beispiel Karten schreiben. Zurzeit laufen zwei Aktionen bei Open Doors, Ermutigungskarten zu schreiben für Christen in Mexiko und in Kolumbien. Und man findet hier vorne auch so Karten und es gibt da auch Vorschläge, was man schreiben kann, einfache spanische Sätze, die man so abschreiben kann, Bibelworte. Und ich habe so diese naive Hoffnung, dass jemand unter uns sagt, das hat mein Herz berührt, ich möchte das eigentlich machen, ich möchte in unserer Gemeinde derjenige sein, der in der nächsten Zeit, Monate, Jahre, wie auch immer, dieses Anliegen für Menschen zu beten, in Ermutigung zukommen zu lassen, die in Verfolgung leben. Ich möchte derjenige sein, der das macht. Da gibt es einige Möglichkeiten dafür, können wir gerne nachher drüber reden, wenn sich jemand angesprochen fühlt. Das Reich Gottes besteht in Gemeinschaft mit Gott, Frieden und Freude im Heiligen Geist. Darin mache er selbst dich fest und schenke dir diesen Frieden, diese Freude und die Gemeinschaft mit sich selbst. So geht hin im Frieden des Herrn. Ich segne euch. Genießt die kommende Woche in seiner Gegenwart. Amen.